Ist die Freiheit der Wissenschaft in Gefahr? Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Das ist der Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post. Wir sind zurück aus den Sommerferien. Ich hoffe, alle sind gut erholt und super motiviert und haben gleich eines der drängendsten und auch schwierigsten Themen der Gegenwart vor der Brust.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Freiheit der Wissenschaft und Forschung. Die werden vom Grundgesetz garantiert, aber ganz offensichtlich zunehmend von einigen Politikern bestritten. In den USA ist das schon ganz offensichtlich der Fall und auch mit Folgen. Aber auch in Deutschland wachsen die Sorgen. Grund genug dazu, den Wirtschaftswissenschaftler Christoph Schmidt, den neuen Präsidenten der Leibniz-Gemeinschaft, zu befragen. Hallo, Herr Schmidt.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Schmidt, vor den Sommerferien und auch in den Sommerferien haben wir von der Leibniz-Gemeinschaft, von der Nationalen Akademie Leopoldina und von vielen Forschungsinstituten ganz viel gehört, was sich um Wissenschaftsfreiheit drehte, worüber diskutiert wurde. Worüber machen Sie sich eigentlich Sorgen?
Ja, vielleicht holen wir einfach ein bisschen aus. Das deutsche Wissenschaftssystem ist einerseits von der Politik und von der Finanzierung durch die öffentliche Hand abhängig. Andererseits erheben die Institutionen wie die Leibniz-Gemeinschaft, die Universitäten und so weiter den Anspruch, frei wählen zu können, an was sie forschen, frei das Studiendesign wählen zu können, freimütig die Ergebnisse berichten zu können, also frei zu agieren im Rahmen natürlich ihres grundgesetzlichen Auftrags und der Basierung auf das Grundgesetz. Diese Freiheit, die bedeutet, dass man eben nicht sich sagen lassen muss, woran man forscht, und auch nicht die Ergebnisse diktiert bekommt. Diese Wissenschaftsfreiheit ist ein sehr, sehr hohes Gut. Und die Politik, die gewählten Volksvertreter sind natürlich nichts anderes als die Treuhänder der öffentlichen Mittel, die sie im Sinne der Gesellschaft, im Sinne unseres Fortschritts, unseres Erkenntnisgewinns einsetzen und allokieren.
Aber das hat man ja bisher irgendwie für gegeben gehalten. Wer bestreitet das denn heute?
Ja, ich glaube, es ist nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, wenn man sagt, die Diskussion hat jetzt wirklich Fahrt aufgenommen. Das hat unter anderem zu tun damit, was wir jetzt in den USA beobachtet haben. Da sind ja Eingriffe in das Wissenschaftssystem in den vergangenen Jahren haben zugenommen. Bei uns wird intensiv über Wissenschaft, die Rolle der Wissenschaft diskutiert. Es gibt Wissenschaftsskepsis und es gibt teilweise auch Wissenschaftsfeindlichkeit, also diese skizzierte Freiheit, dass man sagen kann, was man rausbekommt, dass man freimütig Themen aufgreifen kann, die man aus Sicht des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin für relevant hält. Das passt natürlich autoritären Kräften nicht so sehr in den Kram. Das sehen wir jetzt in der Welt insgesamt. Und natürlich haben auch wir hier zu Hause die Diskussion mittlerweile über populistische Kräfte, über politische Ränder und über die Fähigkeit, in einer Welt weiterhin Wissenschaftsfreiheit zu leben, die sich geopolitisch, aber auch durchaus national verändert.
Lassen Sie uns vielleicht kurz noch mal darüber sprechen, was Wissenschaftsfreiheit eigentlich ist. Sie haben eben schon gesagt, es ist die Wahlfreiheit von Wissenschaftlern, ihr Thema, ihre Methoden und ihre wissenschaftlichen Ziele zu formulieren. Aber was ist es noch?
Naja, Wissenschaft zeichnet sich ja dadurch aus, einerseits, dass sie planhaft und ernsthaft versucht, rationale Ansätze zu finden, um die Wahrheit zu ermitteln, die Wahrheit in verschiedensten Lebensbereichen, verschiedensten Lebensdimensionen, also den Rationalitätsanspruch zu leben. Und sie hat gewisse Eigenschaften, eine gewisse Eigenlogik, nämlich insbesondere, dass sie davon lebt, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst reflektiert an ihre Themenwahl und an ihre Methodenwahl und an ihre Argumente herangehen und sich nicht leiten lassen, nicht geleitet sein sollen von Interessen irgendwelcher Art, nicht zuletzt auch wirtschaftlicher Art, dass sie das Wissen, das sie dabei erwerben, freimütig teilen, dass ein Argument, ein Ergebnis, eine Erkenntnis unabhängig davon ist, wer sie äußert, also der Wahrheitsgehalt, der ist nicht von der Person abhängig, die sie äußert, Und wir haben ein System, das in organisierter Weise skeptisch ist, immer alles hinterfragt, Erkenntnisse so lange für überzeugend und vom Konsens getragen hält, bis neue Erkenntnisse da sind, neue Evidenz. Das System in seiner Eigenlogik lebt davon, dass man diese ethischen Prinzipien auch durchhalten kann und dass man als Wissenschaftlerin, Wissenschaftler und auch als Institution der Wissenschaft frei ist, diese Eigenlogik zu verfolgen. Es bindet uns natürlich schon daran, dass wir für das Fortkommen der Gesellschaft mitverantwortlich sind, dass wir Beiträge leisten sollen. Das machen wir ja beispielsweise in der Leibniz-Gemeinschaft ganz ausdrücklich, dass wir Theorie und Praxis verbinden. Es muss aber auch durchaus möglich sein, freie die Gedanken wandern zu lassen. Das ist dann etwas, was zum Beispiel in den Universitäten selbstverständlich der Fall sein muss, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler freimütig neue Themen aufgreifen, von denen sie ahnen, dass sie dort neue Erkenntnisse sammeln können. Und darüber wachen, dass das auch tatsächlich so eingehalten wird, tun wir selbst in einem Selbstverwaltungsprozess. Das ist die Eigenlogik unseres Systems, dass das Urteil, das Qualitätsurteil eben nicht anderen überlässt, schon gar nicht irgendeiner politischen Strömung. Sollte es überlassen sein, zu urteilen darüber, was wissenschaftlich qualitativ hochwertig ist und was nicht. Das machen wir schon selbst in unabhängigem Peer-Review. Und die Politik ist gut beraten und es war bislang, Sie haben es richtig gesagt, auch Konsens, dass sie zwar die Finanzen verteilt, dass sie die öffentlichen Mittel, die uns zur Verfügung stehen, an uns weiterreicht und das nur dann macht, wenn wir auch qualitativ hochwertige Forschung betreiben. Aber die Aussage darüber, was qualitativ hochwertig ist und was nicht, das macht die Politik besser nicht selbst, sondern
ja, das verstehe ich ja alles, Herr Schmidt. Nur ich würde jetzt schon gerne wissen, was hat denn die Gesellschaft, die ja das Wissenschaftssystem in Deutschland finanziert, so wie es ist, im Großen und Ganzen jedenfalls, was hat denn die Gesellschaft davon, dass sie für sich bestimmen können, was sie forschen, wie sie forschen und die Ergebnisse dann von ihren Peers, also den Kollegen in anderen Lehrstühlen, in anderen Forschungsinstituten bewerten lassen. Was ist der Mehrwert für denjenigen, für den Steuerzahler, der dieses System, dieses ja komfortable System finanziert?
Wem gegenüber sind wir verantwortlich? Natürlich unserem Finanzier, dem Steuerzahler, der Gesellschaft, den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, die natürlich vertreten werden von der Politik, von den gewählten Volksvertretern im Rahmen dieses Prozesses. Und da gibt es natürlich verschiedene Ausprägungen, mit denen wissenschaftliche Erkenntnisse nützlich sein können. Ganz praktische Beispiele gibt es ja zuhauf in der Medizin beispielsweise, aber auch bei Fragen der Gestaltung von sozialen Systemen, von sozialen Sicherungssystemen und so weiter. Also es gibt viele direkte Einflüsse, wann immer man beispielsweise in Natur- und Technikwissenschaften, Materialwissenschaften, der Photonik, wenn man da neue Erkenntnisse sammelt, wie man beispielsweise auf noch bessere, stromsparendere Weise Rechenleistungen durchführen kann und das dann transferiert in technische Anwendungen, dann ist das unmittelbar spürbar. Also vieles von dem, was wir heute tun können, beispielsweise im Rahmen der Kommunikation, beruht natürlich eindeutig auf Forschungsergebnissen. Andererseits sind aber auch Forschungen und Forschungsergebnisse für die Gesellschaft wichtig, die nicht sofort und unmittelbar wirksam werden, die möglicherweise in einigen Jahren in eine technische Anwendung oder in eine soziale Praxis überführt werden können. Also Forschung hat viele Dimensionen und sie muss nicht immer sofort nützlich sein. Es ist wichtig, dass wir sehr viel anwendungsorientierte Forschung haben. Aber es ist auch sehr wichtig, dass wir unsere Kenntnis darüber, wie die Welt funktioniert in ihrem Innersten, was sie zusammenhält, dass wir das vorantreiben. Das ist zweifellos der Motor unseres Wohlstands über die vergangenen 200-300 Jahre gewesen. Wir sind eine sehr stark wissenschaftserkenntnisbasierte Gesellschaft geworden.
Es gibt ja im aktuellen Streit um Wissenschaftsfreiheit redet ja niemand über Photonik und niemand über Materialforschung und die wenigsten über medizinische Forschung. Die Parteien in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, die in Zukunft möglicherweise regieren wollen oder werden, die sagen ja nicht, dass sie Physik abschaffen wollen, aber die sagen, dass zum Beispiel Gender-Lehrstühle weg sollen oder dass die Klimaforschung eine andere Richtung bekommen muss. Ist es denn falsch anzunehmen, dass eine Gesellschaft, die die Forschung finanziert, auch ein Recht hat oder einen Anspruch haben kann, zu sagen, welche Forschungsrichtungen sie wichtig findet und welche vielleicht nicht mehr oder nicht?
Ah ja, hier müssen wir, glaube ich, schon sehr sorgfältig auseinandertüfteln. Wir haben eine Diskussion, Sie sprechen sie zu Recht an, über hochemotionalisierte Themen, die viel zu verengt oder die dieses Thema unglaublich verengt. Ich glaube, es wäre sinnvoll, ein bisschen zurückzutreten und sich zu fragen, kann Forschung immer vollkommen werturteilsfrei, vollkommen frei von eigener Wahlhandlung, also was interessiert mich als Forscher als Thema oder was nicht, kann das auch frei davon sein, ambivalent zu bleiben im Ergebnis? Und die Antwort ist natürlich nein. Es geht nicht nur um Naturgesetze. Also diese Diskussion, die Sie ansprechen, die wird sehr verengt geführt, als ob Forschung immer nur Technik wäre, Technik und deren Umsetzung, sondern es bleibt immer eine Herausforderung, es bleibt immer ein Prozess. Sobald menschliches Verhalten reinkommt, sobald Menschen entscheiden, und das ist ja in den meisten Fällen der Fall, also ist natürlich klar, wenn ich jetzt irgendwie einen Planeten beobachte in ferner Distanz und ich frage mich, wie dessen Umlaufbahn ist, das ist etwas, was ich ja vollkommen frei von menschlichen Entscheidungen und Wahlhandlungen berechnen kann oder näherungsweise berechnen kann. Aber wenn man sich fragt, wie reagieren Menschen beispielsweise auf die Einführung einer Subvention oder reagieren Unternehmen darauf, wenn sie zum Beispiel in einer bestimmten Art und Weise besteuert werden oder auf eine andere Weise Investitionshilfen bekommen. Das sind Dinge, die kann ich nicht eindeutig bestimmen. Und es gibt häufig Eingriffe der politischen, also Wirtschafts- oder gesellschaftspolitische Eingriffe, die verschiedene Ziele gleichzeitig berühren, Nebenwirkungen haben. Und da muss ich abwägen. Und in solchen Fällen kann die Wissenschaft kein eindeutiges Ergebnis liefern, kein Rezept, mach dies und dann kommt das raus und dann bist du fertig und lass dies sein, sonst kommt jenes raus, das solltest du nicht tun, sondern wir können Optionen anbieten, wir können ausloten, wir können helfen, diese Entscheidung zu treffen. Die Abwägungen, die dann zu treffen sind, die trifft die Politik. Die Teilfrage, hat dann die Politik nicht das Recht zu Anregungen zu geben, Forschungsgelder auszuloben für bestimmte Forschungszweige, von der sie glaubt, dass sie für das gesellschaftliche Fortkommen wichtig sind. Ja klar hat sie das, natürlich.
Also, aber hat sie dann auch das Recht, diese Forschungszweige wieder abzubestellen, wenn sie möglicherweise der Auffassung ist, dass man das nicht mehr braucht? Also wir reden ja eben nicht über Planetenforschung und wir reden nicht über Grundlagenforschung, sondern wir reden ja über ganz angewandte Fragen, zum Beispiel in der Genderforschung. Das ist in der Vergangenheit für sehr, sehr wichtig gehalten worden und in Sachsen-Anhalt gibt es einen Forschungsschwerpunkt an der Universität Halle dazu, der jetzt in großer Gefahr ist. Und genauso gibt es eben in Sachsen-Anhalt wie in vielen anderen neuen Bundesländern große Institutionen in der Klimaforschung, die bislang sehr gut ausgestattet wurden, weil man gesagt hat, das ist total wichtig. Jetzt gibt es Parteien, die sich um die Regierungsmehrheit bewerben, die sagen, das ist uns nicht mehr wichtig. Also die Frage, kann unabhängig davon, was man von diesen Parteien hält, kann die Politik und darf die Politik in die Wissenschaftsfreiheit in der Richtung eingreifen, dass sie Forschungsrichtungen nicht mehr finanziert?
Also sie hat grundsätzlich einen gewissen Steuerungsauftrag. Und lassen Sie mich es auch ganz konkret an Beispielen festmachen. Wir haben jetzt in der Hightech-Agenda Deutschland haben wir das Thema Fusionsforschung. Das ist eine Forschung, die mit hoher Unsicherheit behaftet ist, zumindest mal was ihr Timing angeht. Und trotzdem ist es aus meiner Sicht sehr sinnvoll, sich damit intensiv zu beschäftigen, dafür für Mittel aufzuwenden. Das ist eine Wahlhandlung der Politik, die aber eben aus wissenschaftsgeleiteten Kriterien heraus sinnvoll eingeordnet werden kann. Die Frage, wie viel Milliarden man da reinsteckt, das ist eine Frage, über die kann man kontrovers diskutieren. Aber es ist ja jedenfalls etwas Sinnhaftes, in diese Richtung zu forschen. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite und fragen uns, ist die Prioritätensetzung der vergangenen Jahre unbedingt die gleiche, die in der Zukunft bewahrt werden muss? Nein, natürlich nicht. Aber die entscheidende Frage ist nicht dabei, was man gut oder schlecht findet als Person oder vom Bauchgefühl her, sondern die Frage ist, werden dabei wissenschaftsgeleitete Kriterien angewandt? So, und wenn wir jetzt zum Beispiel die Frage stellen, macht es Sinn, in der Medizin zwischen Männern und Frauen unterschiedliche, also Forschung zu betreiben, die zwischen Männern und Frauen unterscheidet und damit möglich macht, eine mehr personenbezogene, angemessene Therapie für Krankheiten zu entwickeln. Keine Frage, das macht doch unbedingt Sinn, das würden die Wissenschaftler sicherlich nicht bestreiten. Macht es Sinn, in der Gründungsforschung beispielsweise sich zu fragen, ob junge potenzielle Gründerinnen sich anders verhalten als junge potenzielle Gründer? Da wird es Ihnen schwerfallen, Wissenschaftler zu finden, die grundsätzlich sagen, das sind unsinnige Fragen. Wir spekulieren ja jetzt unheimlich darüber, was wird denn passieren, wenn sich die Welt nach den nächsten Wahlen verändert? So als ob wir die Natur der Eingriffe schon genau kennen würden. Wir ahnen ja eigentlich nur, dass wir noch mehr darüber nachdenken müssen, wie wir im Zweifelsfall unsere Arbeit gut begründen können. Und ich bin überzeugt, dass die Beispiele, die Sie genannt haben, also nehmen wir die Klimaforschung, dass es wohl sehr sinnvoll ist, sich zu fragen, beispielsweise, wie unterschiedliche politische Weichenstellungen dazu führen können, den Anteil der fossilen Energieträger zu vermindern, ohne Wohlstandsverluste zu erleiden. Das sind doch wissenschaftlich sinnvolle Fragen, die man, wenn man Peer Review ernst nimmt, wenn man die Steuerungslogik des Wissenschaftssystems respektiert als Politik, dann kann man die ja nicht einfach abschaffen. Das wird schwer zu begründen sein. Mhm. Aber grundsätzlich hat die Politik natürlich die Rolle, Schwerpunkte zu setzen im Sinne der Gesellschaft. Sie ist ja schließlich, sind das die gewählten Volksvertreter.
Ich frage das ja vor dem Hintergrund, dass wir auf der einen Seite im Grundgesetz die garantierte Freiheit der Wissenschaft haben, dass wir auf der anderen Seite Sorge haben, weil wir sehen, wie in den USA Wissenschaftsfreiheit beschränkt wird. Und da geht es ja eben nicht nur, geht es auch um Genderforschung, es geht auch um Klimafolgenforschung, es geht aber auch um medizinische Forschung, um die Frage, wie man mit Daten umgeht und welche Daten man überhaupt noch erhebt und zur Verfügung hat. Und letztlich ist doch dann, und das leitet sich für mich schon daraus ab, die Frage, wir sehen mit den USA ein enorm erfolgreiches Land, was Forschung, was Wissenschaft angeht, nach wie vor. Und wir sehen in Deutschland ein Land mit höchster Wissenschaftsfreiheit, mit höchster Freiheit für diejenigen, die forschen und die ihre Ideen wissenschaftlich belegen wollen, aber mit wenig Ergebnissen. Also wo ist denn dann der Vorteil von diesem freien, ungelenkten Forschen, wenn man sieht in den USA, vor allem aber ja auch in China, wie gelenkte Forschung ganz offensichtlich zu großer Dynamik, zu großem Druck und zu großer Innovationsfähigkeit führt?
Ja, da würde ich die Grundthese, es ist ja auch ganz bewusst von Ihnen in provozierenderweise gefragt. Ich würde die durchaus bestreiten, dass das deutsche System so sehr hinterherhinkt. Wir haben ein Problem nicht bei der Forschung, sondern was wir mit dem Rest Europas natürlich zusammen, was wir als Problem erkennen müssen, ist, dass der Transfer aus der Forschung in Anwendungen, die in der sozialen Praxis, also in der gesellschaftlichen Praxis oder vor allem auch in der Wirtschaft angewandt werden, dass wir diese Übersetzung nicht so gut hinbekommen. Das liegt vielleicht gar nicht mal so sehr oder zumindest mal nicht allein an unserer Forschungspolitik, dass da vielleicht noch mehr Finanzmittel uns sehr gut tun würden als Gesellschaft. Also bedenken Sie einfach mal die riesigen Investitionen in KI-Rechenkapazitäten, die in den USA jetzt getätigt werden, wie die uns sozusagen vorauseilen. Also das ist ein Thema, aber das eigentliche Problem ist ja, dass die wirtschaftliche Übertragung, das Ausgründen, das Hochskalieren einer Ausgründung in ein erfolgreiches, größeres Unternehmen, dass das bei uns nicht so gut funktioniert. Also da fehlt es sozusagen an unterstützender Wirtschafts- und Arbeitsmarkt- und Politik- und Bürokratieabbau und so weiter. Das hat direkt mit dem Wissenschaftssystem nur zum Teil zu tun. Und das Wissenschaftssystem an sich ist schon ziemlich, ziemlich stark. Aber wenn Sie die den Wettstreit zwischen den USA und China sehen, dann sehen Sie eigentlich jetzt mittlerweile zwei Systeme, in denen die Politik jeweils die Regierenden vergleichsweise stark eingreifen. Also das amerikanische System war ja deswegen so wahnsinnig erfolgreich und war das weltweit führende, dominante Wissenschaftssystem für mehrere Jahrzehnte, im Grunde genommen für die letzten 100 Jahre, dadurch, dass es so frei war, dass eben nicht die Steuerung und die vorsteht durch die Politik und vor allem nicht die Vorstellung, es muss sofort nützlich sein, so dominiert hat. Im Augenblick dominiert dort die Diskussion, soweit ich das sehen kann, es muss sich sofort rechnen, es muss sofort in Wirtschaftserfolg umgesetzt werden. Und das wird dem Potenzial der Wissenschaft ja gar nicht gerecht. Das geht also schon in Richtung eines weniger freiheitlichen Systems, als wir es über Jahrzehnte in Amerika als Vorbild gewohnt waren.
Ich würde gerne nochmal nach den Ergebnissen fragen. Sind die denn schlechter?
In China, ich komme gleich drauf. In China haben wir eine sehr stark staatlich gelenkte Industrie- und Innovationspolitik. Und in der Tat wird da ja sehr viel an Investitionen in die Forschung gesteckt. Also viele chinesische Universitäten sind jetzt bei den Top Ten. Ja? Also die sind ja fast nur noch chinesische Universitäten in den internationalen Rankings. Man muss sich aber auch klar sagen, erstens mal ist das in bestimmten Bereichen, also das ist vor allem eben technikorientiert, ja, Technik, naturwissenschaftlich orientiert. Es ist aber auch zu hohen Kosten. Wir geben öffentliche Mittel aus. Wir haben ein fantastisches Grundsatz jedenfalls, ein fantastisches System, in dem im Konsens die wissenschaftliche Freiheit und bewahrt ist, aber die Politik eben die Qualitätssicherung auch der Wissenschaft überlässt. Das bedeutet auch, dass jeder Euro ja dreimal gewendet wird. Ich glaube nicht, dass eine chinesische Regierung sehr intensiv darauf achtet, ob jeder Euro für Forschung und Industriepolitik gut ausgegebenes Geld ist, sondern sie wollen vor allem kurzfristige Erfolge haben, aber auf Kosten von Freiheit, auf Kosten von Wohlstand von morgen. Das wäre nicht das System, das man für Deutschland und Europa haben wollte.
Das Vertrauen in die Wissenschaft ist seit der Corona-Pandemie auch in Deutschland gesunken und in der ganzen westlichen Welt wird Corona auch als ein Punkt, als ein dynamisierender Punkt gesehen, der dazu geführt hat, dass Wissenschaftsfeindlichkeit zunimmt. Also wir haben auf der einen Seite diese bahnbrechende Innovation einer Impfung, die in wahnsinnig schneller Zeit nicht nur entwickelt, sondern auch ausgerollt wurde, und auf der anderen Seite die ganz große Skepsis, ob die Wissenschaft da mit richtigen Mitteln gespielt hat, ob die Risiken unterspielt worden sind und ob zum Beispiel der Ursprung des Coronavirus tatsächlich aufrichtig und rational erforscht wird oder ob es da eben einfach auch politische Annahmen gibt, die dazu führen, dass man eine gängige Lehrmeinung formuliert, die aber vielleicht gar nicht die richtige Meinung ist oder die den Tatsachen entspricht.
Also es ist in der Tat so, dass Corona natürlich einen enormen Stress auf uns als Gesellschaft und Gesellschaften insgesamt in der Welt ausgeübt hat. Das war so lang, wir haben so häufig sozusagen soziale Kontakte vermisst, dass über so einen langen Zeitraum das uns unter unglaublichen Stress gesetzt hat. Von daher ist es auch ganz verständlich, dass sehr intensiv über diese Zeit diskutiert worden ist. Wenn man allerdings jetzt Wissenschaftsskepsis und Wissenschaftsfeindlichkeit im Zeitverlauf anschaut, dann sieht man, dass wir jetzt so ungefähr auf dem Niveau sind, auf dem wir vor Corona waren. Wir hatten einen Höhepunkt des Vertrauens in Wissenschaft zu Zeiten von Corona, soweit ich das überschauen kann. Was natürlich unter anderem und insbesondere lag das, was Sie skizziert haben, dass die Wissenschaft eigentlich für die Welt gegen Corona gewonnen hat, ja, durch die schnelle Impfstoffentwicklung, die schnelle Erkenntnis, was die Ursache war. Nichtsdestoweniger, und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass Sie diesen Punkt auch noch angesprochen haben, denn der kam bislang wirklich auch bei mir jetzt zu kurz. Nichtsdestoweniger ist es ja nicht so, dass die Herausforderung an das Wissenschaftssystem und die Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit nur von außen kommt. Sie kommt nämlich natürlich auch auf ja ganz schleichende Weise kommt sie auch das bisweilen von innen, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler möglicherweise zu sehr denken, dass dadurch, dass sie die richtige Position verfolgen, sie durchaus das auch als Aktivisten tun. Also es ist, sollte schon eigentlich im funktionierenden System sehr gut möglich sein. Es ist nicht immer einfach in einer Diskussion, das alles ganz differenziert darzustellen, aber es sollte eigentlich immer möglich sein zu erkennen, spricht diese Person jetzt als politische Person mit einem bestimmten Interesse, mit einer bestimmten Grundhaltung oder ist das der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin, die spricht? Also insbesondere dann, wenn es dazu kommt, dass man sagt, ja, also wir haben die einzige Lehrmeinung, die gilt und wir wollen die anderen nicht diskutieren. Und den Eindruck konnte man ja bisweilen in der Corona-Pandemie bekommen, dass die Diskussion in eine sehr einseitige Richtung lief. Diese Entwicklung ist natürlich nicht das, was der Wissenschaftsfreiheit hilft. Also Cancel Culture innerhalb der Wissenschaft, der rohe Umgang mancher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untereinander auf der Plattform der sozialen Medien, der anderen Argumenten sozusagen die Berechtigung damit abschneidet, dass man Motive dahinter unterstellt. All das ist ja nicht gut. Und das ist sicherlich auch in solchen Stresssituationen kommen auch solche Dinge zum Vorschein. Niemand in diesem Wissenschaftssystem, wie ich es vorhin versucht habe zu skizzieren, das davon lebt, dass man organisierte Skepsis organisierte Skepsis an den Tag legt, dass man immer alles hinterfragt. Kann es ja nicht sein, dass ein Wissenschaftler für alle spricht und alle anderen haben dann zu schweigen. Also solche Dinge sind natürlich nicht gut für uns und kommen auch von innen. Nicht zuletzt deswegen ist die Diskussion ja auch aktuell so wichtig, damit wir diesen Fehler nicht begehen, uns für sozusagen sakrosankt zu halten. Nicht jede Kritik, auch eine harte Kritik, kann durchaus berechtigt sein. Und nicht jede dieser Art von Kritik ist dann ein Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit. Hier dürfen wir auch nicht zu sensitiv sein. Also Wissenschaftler, die sich zu Themen äußern, in denen die Emotionen sehr hochkochen, sich zu Themen äußern, die massive Interessen möglicherweise in Frage stellen, also beispielsweise Wirtschaftswissenschaftler, die diskutieren, eine bestimmte Subvention zu streichen, wird das immer von denjenigen mit herber Kritik empfangen, die dabei betroffen sind, also die Subventionsempfänger in diesem Fall, in dem skizzierten Fall. Das ist aber kein Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit, solange das fair geführt wird. Also Kritik muss man dann auch aushalten.
Herr Schmidt, vielen Dank.
Oh, ich danke Ihnen.
Ja, und danke Ihnen und euch fürs Zuhören auch. Wer noch Themenwünsche für den Herbst hat, schickt sie bitte an tonspur@rheinische-post.de. Wir freuen uns und bis zur nächsten Woche. Herzliche Grüße, Ihre, eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.